Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem Alten Testament und wir lesen 1. Samuel Kapitel 11. Wir fahren also fort in der Predigtreihe über das erste Buch Samuel und wir kommen heute zu Kapitel 11. Saul war gerade zum König durch Los ernannt worden. Und dann lesen wir Folgendes. Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes in Gilead. Da sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen: Unter dieser Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe. Da sprachen die Ältesten von Jabes zu ihm: Gib uns 7 Tage Frist, dass wir Boten senden in das ganze Gebiet Israels. Wenn es dann niemand gibt, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Und da kamen die Boten nach Gibea Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam gerade Saul vom Feld hinter den Rindern her und sprach: Was hat das Volk, dass es weint? Da erzählten sie ihm die Worte der Männer von Jabes. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein Gespann Rinder, zerstückelte sie und sandte Stücke davon durch Boten in alle Gebiete Israels und ließ sagen: Wer nicht auszieht, Saul und Samuel nach, mit dessen Rindern wird man es genauso machen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Und er, also Saul, musterte sie bei Besek, und es waren 300.000 von den Söhnen Israels und 30.000 von den Männern Judas. Und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren: So sollt ihr zu den Männern von Jabes in Gilead sagen: Morgen soll euch Rettung zuteil werden, wenn die Sonne am heißesten scheint. Und als die Boten kamen und dies den Männern von Jabes verkündigten, da wurden sie froh. Und die Männer von Jabes sprachen: Morgen wollen wir zu euch hinauskommen, dann könnt ihr mit uns tun, was euch gefällt. Und es geschah, am anderen Morgen, da stellte Saul das Volk in 3 Abteilungen auf, und sie drangen um die Morgenwache ins feindliche Lager und schlugen die Ammoniter, bis der Tag am heißesten war. Die übrig gebliebenen aber wurden so versprengt, dass nicht 2 von ihnen beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, welche sagten, sollte Saul über uns herrschen? Gebt diese Männer her, damit wir sie töten. Saul aber sprach, es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Und Samuel sprach zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer Israels freuten sich dort sehr. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Saul war auf der Volksversammlung in Mizpah zum König bestimmt worden durch einen Losentscheid. Das lasen wir in Kapitel 10. Und nachdem das Los auf Saul gefallen war, da musste man ihn erst suchen, denn er hatte sich versteckt. Er hatte geahnt, was auf ihn zukommt. Samuel hatte es ihm ja angekündigt beim Suchen der Esel. Und nachdem er dann gefunden worden war, da wurde er zum König ernannt. Und im Anschluss daran, dass er jetzt König ist, was tut Saul? Er geht, nein, nicht in irgendeine zentrale Stadt, um die nun als Hauptstadt aufzurichten, auszubauen, sondern er geht in sein Vaterhaus zurück. Nach Gibea. Das lasen wir am Schluss des 10. Kapitels. Nach Gibea, dort geht er hin. Und man fragt sich unwillkürlich, und nun? Wir können es auch andersherum sagen. Bei dem nun beginnenden Königtum in Israel fällt auf, dass eigentlich alle Beteiligten auf Gott warten. Man erwartet die Initiative von Gott. Nicht, das scheint heute merkwürdig zu sein. Da hören wir immer wieder von Politikern, jetzt endlich packen wir es an, ihr müsst nur uns wählen. Oder wir wissen es sogar auf Englisch, yes, we can. Aber Saul geht nach Jabes. Saul erwartet, bis Gott bestimmt, was zu tun ist. Wenn man die weitere Geschichte von Saul kennt, dann möchte man jetzt eigentlich schon sagen, wenn Saul doch immer bei dieser Einstellung geblieben wäre. Warten. Warten, bis Gott handelt, bis Gott anfängt zu handeln. Andererseits fällt auf, in gewisser Weise entspricht dieses Warten, diese Wartehaltung genau dem bisherigen Verhalten, und zwar aller Beteiligten. Etwa auch der Ältesten, nicht wahr? Als die Ältesten seinerzeit dem Samuel erklärt hatten, wir wollen jetzt einen König, und Samuel ja zunächst gar nicht so erbaut davon war, aber dann sagte ihm Gott, doch, tu das. Da sagt er dann zu den Ältesten, das kommt in Ordnung mit dem König, geht ihr schon mal nach Hause. Und die Ältesten tun das auch. Sie gehen nach Hause, warten ab, was jetzt passiert. Merkwürdig, oder? Und genau diese Einstellung setzt sich hier fort. Nachdem Saul öffentlich zum König deklamiert worden ist, abwarten. Es geschieht zunächst nichts. Jedenfalls nichts von Bedeutung. Saul, er geht nach Hause. Er wurde seinerzeit noch von einer Eskorte begleitet. Möglicherweise war es eine militärische Eskorte, Aber das war es dann auch mit den Ehrerweisungen. Ja. Und was nun? Was jetzt? Hier in unserem Kapitel begegnet uns Saul zunächst, wie er auf dem Feld seines Vaters hinter Rindern herläuft. Ich will lesen das in Vers 5. Da kamen die Boten nach Gibea Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam gerade Saul vom Feld hinter den Rindern her und sprach: Was hat das Volk, dass es weint? Wir hatten Saul schon kennengelernt als jemanden, der hinter Eseln herlief. Nun kam er also hinter Rindern her. Und dann kommt von ihm die Frage: Warum weint das Volk eigentlich? Was hat es eigentlich? Mal ehrlich, einen König stellen wir uns anders vor, oder? Ein König, der die Not des Volkes zuletzt erfährt. Ist das nicht alles sehr enttäuschend? Kommt so ein Königtum nicht recht dilettantisch bei uns rüber? Als der Prophet Samuel dem Saul seinerzeit in Rama eröffnet hatte, dass Saul König wird, da gab Samuel ihm beim Abschied noch folgendes Wort mit auf den Weg. Wir lesen es in 1. Samuel 10, Vers 7. Saul, tue, was du in deiner Hand findest zu tun. Und die Hand von Saul, sie fand wohl zunächst nichts anderes als den Pflug oder die Tenne. Saul schrieb jetzt offensichtlich nicht an seiner Regierungserklärung. Er scheint auch keine Strategien gegen die Philister gebastelt zu haben. Er macht auch keine Pläne, wie man gegen sonstige Feinde zu Feld zieht. Er überlegte nicht, wer als erstes rankommt, erst die Philister oder vielleicht erst die Ammoniter. Saul wartete. Aber diese Zeit des Wartens hieß nicht, dass Saul einfach herumsaß. Er träumte nicht in den Tag hinein, sondern er ging aufs Feld, vermutlich um zu pflügen. Ein solches Verhalten kann uns möglicherweise an ein anderes Ereignis erinnern, nämlich an das Verhalten der Jünger nach der Auferstehung Jesu. Nicht der Sohn Gottes war schon ein paar Mal den Jüngern erschienen. Er hatte sie mit dem Geist Gottes angehaucht, aber sie lebte noch in der Erwartung von Pfingsten. Und plötzlich, die Jünger sitzen zusammen und wir hören Petrus sagen: Ich gehe jetzt fischen. Petrus ergriff die Initiative und es fällt auf die anderen, die finden das eine gute Idee. Sie sagen: Wir kommen auch mit. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass wir alle aufgerufen sind, das zu tun, was unsere Hand findet, um es zu tun. Und so, in dieser Weise, sollen wir warten, und zwar bis der Zeitpunkt des Herrn gekommen ist. Ich sage es mal andersherum, also nicht die Zeit totschlagen, nicht untätig sein. Christen, sie gammeln nicht rum, sie lungern nicht rum. Nach getaner Arbeit hat Gott einen Ruhetag verordnet. Wir dürfen, wir wollen, wir sollen auch ausruhen und nicht den Sonntag in das Wochenende einebnen. Aber das Wort chillen kommt in der Bibel nicht vor. Und wie die Bibel über Faulheit urteilt, das finden wir sehr komprimiert im Buch der Sprüche. Es ist eine alte Weisheit unter Christen. Faulheit, das kommt vom Teufel, nicht vom Geist Gottes. Ich hörte einmal von einem Missionar, es war in den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Er reiste aus, damals noch mit einem Schiff. Und sein Bestimmungsort war ziemlich am anderen Ende der Welt, ich weiß nicht genau, Indonesien oder Mikronesien. Aber auf jeden Fall, er hatte jetzt eine monatelange Schiffsfahrt vor sich. Was tut man in dieser Zeit? Schlägt man die Zeit tot? Er hätte sie vertreiben können mit Sonnenbaden. Aber das tat er nicht. Sondern er schaute in diesen Tagen und Wochen und Monaten dem Schiffsingenieur, dem Schiffsmaschinisten über die Schulter. Mit der Überlegung, vielleicht kann ich etwas lernen. Vielleicht kann ich noch etwas abschauen, was ich, wer weiß schon, was auf mich zukommt, ich einmal später gebrauchen kann. Sehen Sie, hier vertrödelte jemand nicht seine Zeit. Aber während man tätig ist, also das tut, was einem vor den Füßen liegt, hört man nicht auf den Herrn zu warten. Im Gegenteil, dieses Tun, es akzentuiert das Warten auf den Herrn. Als die Jünger zu ihrem normalen Beruf zurückgingen, zum Fischen an den See Tiberias, als Saul wieder als Bauer arbeitete, da taten sie etwas, wozu sie eigentlich nicht berufen waren. Das war den Jüngern klar, das war auch dem Saul klar. Es war eine Übergangszeit. Es war eine Vorbereitungszeit. Aber diese Zeit, sie wurde nicht vertrödelt. Sie war ausgefüllt mit Arbeiten, mit dem Arbeiten, was deine Hand finden wird. So hat es Samuel formuliert. Es war ein Arbeiten, aber es war ein Arbeiten auf Abruf. Es war Arbeiten verbunden mit Warten. Und das sicher häufig in das Gebet mündete: Herr, ich wage nicht selbst zu beginnen. Ich kann auch keinen Schritt alleine gehen. Herr, führe du mich. Herr, geh voran. Ich weiß nicht, was da noch so alles auf mich zukommen wird. Was ich sagen möchte, das ist: Warten im Reich Gottes ist etwas völlig anderes als passiv rumsitzen und die Zeit totschlagen. Und im Grunde ist das genau auch unsere Aufgabe, bis der Herr wiederkommt. Erstens, tun, was die Hand findet, um es zu tun, was, wir würden es heute sagen, vor unseren Füßen rumliegt. Zweitens, beten, bitten. Und drittens, wachsam sein und darauf achten, was der Herr von mir will. Und dann der Anlass für Saul, um dann schließlich aktiv zu werden, das ist das Nahas. Nahas, der Ammoniter, auf der Bühne der Geschichte erscheint. Nahas, der Ammoniter, so wird er gleich zu Beginn des Kapitels genannt. Im folgenden Kapitel, in Kapitel 12, Vers 12, erwähnt Samuel in seiner Rede diesen Nahas noch einmal. Er sagt: Als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Nicht daraus wird deutlich, dass für Israel in dieser Zeit die Gefahr nicht nur aus dem Westen kam, von den Philistern, sondern eben auch aus der entgegengesetzten Richtung von Osten, jenseits vom Jordan. Offensichtlich bildeten die Ammoniter schon länger eine Bedrohung für Israel. Aber hier in diesem Kapitel kommt Nahas doch ziemlich plötzlich, ziemlich unvorhergesehen an. Fast möchte man sagen, wie aus dem Himmel gefallen, aber das wäre falsch. Eher muss man das Gegenteil sagen. Eher muss man sagen, wohl aus der Hölle. Denn dieser Nahas, er ist nicht einfach König, Regent. Er will auch nicht einfach nur sein Reich vergrößern. Landhunger, Machthunger, das war wohl schon immer eine Krankheit von Herrschern, die dann links und rechts meinten, erobern zu müssen. Und dabei kam dann eben auch Israel mehr oder weniger zufällig an die Reihe. Nein, nein, es ging hier um etwas viel, viel Boshafteres, viel frevlerischer zu. Sollen wir es sadistisch nennen, was Nahas hier wollte? Ich denke mir an die Forderung dieses Herrschers, den Einwohnern von Jabes Gilead das rechte Auge auszustechen. Man muss sich das mal vorstellen. Da müssen die Leute von Jabes Gilead hinausgehen, so war die Idee, dann sich anstellen, in Reih und Glied antreten, bis sie an der Reihe sind, bis ihnen das rechte Auge ausgestochen wird. Allein die Vorstellung. Abscheulich. Sadistisch. Ja, man sucht nach dem betreffenden Wort. Stellen wir uns vor, dann würde in Jabes nur noch Leute rumlaufen mit einem Auge. Man begegnet nur Einäugigen. Aber auch das Wort sadistisch, es ist eigentlich noch zu wenig. Nicht Sadismus meint ja, dass ich mich an dem Leid der anderen ergötzen will. Aber hier bei diesem König ist das Leid, ist der physische Schmerz, den man dem anderen zufügt, eigentlich auch nur beiläufig. Sozusagen nebenbei. Das Eigentliche, was dieser Nahas will, das ist zu demütigen, zu beleidigen, zu schmähen, zu erniedrigen. Nicht genau das sagt er ja in Vers 2. Ich werde dieses als Schmach auf ganz Israel legen. Ich will euch in Jabes Gilead das rechte Auge ausstechen und damit auf ganz Israel Schmach legen. Nicht jemandem das rechte Auge ausstechen, das bedeutet, so jemanden kampfunfähig machen. Genau das war die Schmach, die er auf ganz Israel legen wollte. Er wollte diesem Volk die Botschaft vermitteln, ihr seid ein Volk von Nichtsen. Nicht ähnlich, wie man vielleicht heute in Kriegssituationen Massenvergewaltigungen veranstaltet, um damit dem Feind die Botschaft zu vermitteln, ihr seid noch nicht einmal in der Lage, eure eigene Identität zu verteidigen. Und genau so etwas, das wollte dieser Nahas hier zum Ausdruck bringen. Mehr noch, Nahas, der Ammoniter, erkannte Israel als das Volk Gottes. Und genau das bestimmte seine Feindschaft gegenüber Israel. Es gab immer wieder Menschen im Lauf der Geschichte, erst in Israel und dann auch im Lauf der Kirchengeschichte, die das Volk Gottes abgrundtief, irrational hassten. Sie wollten einfach nur schmähen, nur einfach nur erniedrigen. Und aus diesem Grund sollten wir solche Leute, so wie Nahas hier, nicht nur einfach sadistisch nennen. Nein, es ist wirklich satanisch. Satanisch. Das ist die Quelle dieser unsagbaren Gehässigkeit. Und genau das deutet übrigens das Wort Gottes auch selbst an. sie spricht ja so akzentuiert von Nahas, dem Ammoniter. Vorher hatten wir noch nie von diesem Mann gehört, aber nun steht er auf einmal vor uns. Es ist also die Absicht des Heiligen Geistes, dass das Licht so viel wie möglich schlagartig auf diesen Namen fällt, Nahas. Und tatsächlich ist die Bedeutung dieses Namens vielsagend. Denn Nahas, es bedeutet nichts anderes als Schlange. Schlange. Und dadurch, dass die Bibel gleich zu Beginn dieses Kapitels diesen Namen so betont, will sie offensichtlich, dass wir bei diesem König aus Fleisch und Blut an eine andere Schlange denken. Denken wir an 1. Mose Kapitel 3. Die Schlange, die Eva und Adam dann auch verführte. Oder denken wir an das, was wir vorhin in Offenbarung Kapitel 12 gelesen haben. Ich lese nochmal Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Die alte Schlange, der Teufel und der Satan. Mit anderen Worten, was die Heilige Schrift uns hier vermittelt, dadurch, dass sie diesen Namen so betont, ist, dass hinter diesem König Nahas eine andere Schlange steht. Hinter dem ammonitischen König Nahas steht der Teufel, der Satan. Und der Teufel, er hat im Sinn, über das Volk Gottes Schmach zu bringen. Das war immer seine Absicht. Und von Zeit zu Zeit treten Menschen auf, die sich ganz willentlich als Instrumente dieses Satans profilieren. Und ein solches Instrument ist hier ganz offensichtlich auch dieser Nahas. Nahas, er zog los, er belagerte Jabes in Gilead, das war eine östliche Grenzstadt Israels, also in der Nähe vom Jordan. Und dann ist es schon eigenartig, wie die Menschen von Jabes gegenüber Nahas reagieren. Sie stehen völlig im Bann des Machtgehabes dieses Nahas, dieses ammonitischen Herrschers. Ihre einzige Reaktion ist Vers 1, schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen, so sagen sie. Nicht einen einzigen Augenblick scheinen sie an Widerstand gedacht zu haben. Das erscheint gar nicht in ihrem Horizont, so hat man zumindest den Eindruck. Offensichtlich halten sie es von vornherein für zwecklos, für nutzlos und man versucht die Sache pragmatisch also zu regeln. Nahas, der ist doch sowieso viel zu stark. Und sie sind bereit, sich ihm zu unterwerfen. Wir sollten uns hier nicht durch die Wortwahl irritieren lassen. Sie sprechen hier von Bund, den man schließen wolle. Nicht wahr, das ist ein schönes Wort, vielleicht auch ein frommes Wort, aber bitte keine Augenwischerei. Worum es hier geht, das ist nicht eine Vereinbarung mit Rechten, mit gleichen Pflichten, sondern das ist eine Kapitulation. Nahas diktiert und das Volk Gottes, es hat zu akzeptieren. So läuft dieser Bund in Anführungsstrichen. In vieler Hinsicht kann man die Haltung der Bewohner von Jabes verstehen, nachvollziehen. Nicht wahr, wir können hier gut reden, wir können uns auch vielleicht darüber aufregen, aus der Perspektive von so einem großen geografischen Abstand und dann auch noch mit einem Abstand von 3000 Jahren. Aber man wohne einmal an der Grenze eines so mächtigen Volkes, einer so großen Macht. Aber trotzdem, bei allem Verständnis für die enge Situation, das Volk Gottes kann sich manchmal so unwürdig verhalten, so kriecherisch, so servil gegenüber der Welt. Nicht selbst wenn die Welt mit Schmach, mit Schande kommt, man leckt noch ihren Speichel und spricht vom Bund. Als die Assyrer einst in das Land Israel eingefallen waren, in den Tagen des Sanherib, da wurde die Restgemeinde durch die Assyrer enorm in die Enge getrieben. Sie hatten damals nur einen einzigen Ort. Alles andere war erobert. Es war die Festung Zion. Es schien wirklich alles aussichtslos. Nur noch eine Burg, alles andere war erobert. Und dann legte der Prophet Jesaja dem Volk Gottes folgende Worte in den Mund. Wir lesen es in 2. Könige 19, Vers 21. Der Herr hat gegen dich, Sanherib, geredet und er sagt, es verachtet dich. Es spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion. Die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt über dich. Du hast den Heiligen Israels verhöhnt. Was für ein Wort des Glaubens in dieser Situation. Es geht mir hier nicht darum, aus dem Abstand von 3000 Jahren den Menschen von Jabes Gilead kluge Ratschläge zu geben. Wir wollen uns nicht über die Feigheit oder den Kleinmut der Leute von Jabes Gilead empören. Es geht mir um etwas anderes. Lassen Sie uns einmal diese servile, diese hündisch-sklavische Haltung bei uns selbst erkennen, sehen, durchschauen. Anstatt sie mit frommen, auch mit schleimigen Worten immer wieder zu kaschieren, zu vernebeln. Nicht vielleicht lassen wir uns in eine Ecke treiben, zum Beispiel durch die Kritik der Welt, während es dieser Kritik der Welt doch um nichts anderes geht, als das Volk Gottes zu schmähen, zu erniedrigen. Und wie oft finden wir da noch Verständnis oder gar Rechtfertigung für unsere Feigheit? Die Welt, sie hasst euch, sagt Jesus. Und das sollten wir erkennen. Ich bitte hier nicht missverstanden zu werden. Zuweilen hat die Welt in ihrer Kritik an der Gemeinde Gottes auch recht. Aber nicht selten ist die Mentalität der Welt so feindlich, dass sie ganz einfach Unrecht hat. Dass sie das, was sie sagt, tut aus Unwahrhaftigkeit. Was auch immer sie in den Mund nimmt, welche Verlautbarungen sie von sich gibt, es ist verlogen. Es ist motiviert durch Hass, durch Feindschaft. Und das ist auch hier der Fall. Als Nahas seine Forderungen stellt, da erschrecken die Bewohner von Jabes. Ja, sie geraten geradezu in eine Schockstarre. Und in dieser Situation, anstelle mit Nahas einen ehrlosen Bund zu schließen, da erinnern sie sich daran, wir sind doch ein Teil des Volkes Gottes. Wir gehören doch auch zum Bundesvolk. Möglicherweise war es sogar Nahas selbst, der sie auf diesen Gedanken brachte. Lesen wir nochmal Vers 2. Da sprach er ja davon, dass er durch die Schmach, die er an Jabes Gilead üben wollte, über ganz Israel Schmach bringen wollte. Nahas sah also Jabes Gilead, ein Teil des gesamten Volkes Gottes. Und plötzlich fängt sich Jabes Gilead auch wieder an, so zu sehen, als Teil des Ganzen. Wir gehören doch auch dazu. Und dann lesen wir in Vers 3, da sprachen die Ältesten von Jabes zu Nahas, gib uns 7 Tage Frist, dass wir Boten senden in das Gebiet Israels. Und wenn es dann niemand gibt, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Und das Eigenartige ist ja hier, Nahas gibt den Leuten von Jabes Gilead diese Zeit. Ja, daraus könnte man jetzt folgern, oh, so schlimm ist er ja gar nicht. Aber Vorsicht, Vorsicht vor zu viel Verständnis für Nahas. Der Grund für diese Gefälligkeit scheint zu sein, er hat keine hohe Achtung vor dem Volk Gottes. Nehmen wir an, Hilfe kommt, so wird er sagen, die können wir leicht überwinden. Israel ist schwach. Und wenn keine Hilfe kommt, umso besser. Auf jeden Fall, Nahas, die Schlange, sie will dieses Volk Gottes kleinkriegen. Nahas, er will auf das Volk Gottes Schmach legen. Und anfänglich hat es tatsächlich den Anschein, dass seine Rechnung aufgeht. Nirgendwo am Horizont Hilfe. Lediglich Mitleid begegnet einem, nicht? Als die Boten nach Gibeah Sauls kommen und dem Volk die Nachricht brachten, da heißt es dann Vers 4, da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Wir würden vielleicht heute von Betroffenheit sprechen. Und zwar wirklich Betroffenheit. Keineswegs nur inszenierte. Keineswegs nur geheuchelte. Nicht nur in Gibeah war die Bestürzung groß, sondern überall im Volk Gottes. Entsetzen, Erschütterung beim Volk Gottes wegen der drohenden Schmach. Entsetzen, es war auch in Gibeah. Wir könnten vielleicht sogar sagen, gerade in Gibeah. Diese Stadt Gibeah, sie gehörte ja zum Stamm Benjamin. Saul kam ja aus dem Stamm Benjamin. Und es bestanden traditionell besondere Familienbande zwischen dem Stamm Benjamin und Jabes Gilead. Und dazu müssen wir etwas zurückgehen in die Geschichte. Am Ende des Buches Richter lesen wir, dass der Stamm Benjamin fast ausgerottet worden war. Und dann bekommen sie von den anderen Stämmen die Zustimmung, die Berechtigung, dass sie sich Frauen holen dürfen aus dieser Stadt, aus Jabes Gilead. Das lesen wir in Richter Kapitel 21. Und so mag das Entsetzen innerhalb des Stammes Benjamin besonders groß gewesen sein. Eines aber ist deutlich, wenn wir es neutestamentlich sagen, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder. Und das begriffen ganz besonders die Benjaminiter. Aber dieses weinende Mitleiden, das hatte auch etwas Ohnmächtiges, etwas Hilfloses. Offensichtlich war man nicht nur in Jabes Gilead gelähmt, sondern überall in Israel. Man kann ja fast an ein Schulkind denken, das in der Klasse über Jahre hindurch durch jeden geärgert, gehänselt, gemobbt worden ist und dann irgendwann einmal resigniert. Sich gleichsam in sich selbst zurückzieht, gelähmt ist, allein dasteht und sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass irgendjemand es auch gut mit ihm meint. Es verbohrt sich in sich selbst. Israel sitzt hier so tief im Elend. Es scheint so von Nahas, dieser Schlange, gebannt gewesen zu sein, eben wie ein kleines Kaninchen vor einer Schlange erstarrt steht und regungslos verharrt. Aber dann betritt Saul das Feld. Und als er hörte, was in Jabes Gilead los ist, da erfasste ihn der Geist Gottes. Vers 6. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er die Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Diese Nachricht über Nahas, die Schlange, das ist jetzt gleichsam der Funke im Pulverfass. Und alle Energie, die durch das Warten gereift war, sie bricht nun hervor. Und man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, mit welcher Wucht Saul die Rinder hier in Stücke hieb. Auf diese Weise hatte er sozusagen seinen ersten Zorn gekühlt. Aber wie ist das mit dem Zorn? Schreibt der Apostel Jakobus nicht, dass der Zorn eines Mannes keine Gerechtigkeit hervorbringt? Jakobus 1, Vers 20. Ja, in der Regel ist das so. Aber andererseits ist auch zu berücksichtigen, dass Zürnen und Sündigen nicht identisch ist. Zorn über die Feinde Gottes ist geistlich. Es ist auf jeden Fall geistlicher als die häufig zu beobachtende traumtänzerische Saumseligkeit. Zorn und Sünde, das sagt die Bibel sehr deutlich, liegen eng beieinander. Vielfach sehr eng. Aber es ist nicht identisch. Auch hier war das nicht der Fall. Dieser Zorn, er war geradezu das Kontrastprogramm gegenüber der Schlaffheit des Volkes Gottes. Paulus kann einmal schreiben im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 29. Wer wird geärgert in der Gemeinde? Und ich brenne nicht. Das ließ diesen Paulus nicht kalt. Er sagte nicht, naja, Pech gehabt. Hier ist der Zorn Sauls geradezu herzerwärmend. Hier erregt sich jemand wegen der Schmach, die dem Volk Gottes angedroht ist und damit dann auch Gott selbst. Denn wer Gottes Volk antastet, der tastet seinen Augapfel an. Frage an uns, rührt uns das eigentlich, wenn das Volk Gottes immer mehr kaputt geht? Die Auflösungserscheinungen geradezu greifbar sind. Der Zorn Sauls ist hier zu vergleichen mit dem Zorn des jungen David, als er Goliath höhnisch lästern hörte. Natürlich kann man dann auch weghören, wenn da einer spottet über Gott und über sein Volk. Aber Gott sei Dank, wenn Gott immer wieder auch Menschen erweckt, die sich über das Geschmähtwerden des Volkes Gottes erregen. Saul entbrannte hier im Zorn, weil die Ehre Gottes auf dem Spiel stand. Das heißt ja auch ausdrücklich in Vers 6, dass es der Geist des Herrn war, der ihn erfasste. Und Saul sendet eine Botschaft durch ganz Israel und er fügt zur Unterstreichung gleich eine Illustration bei. Vers 7. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte Stücke davon durch Boten in alle Gebiete Israels und ließ sagen, wer nicht auszieht, Saul und Samuel nach, mit dessen Rindern wird man es genauso machen. Die Botschaft lautet, wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, der wird in Stücke gehauen. Vielleicht würden wir heute sagen, Saul, du mach mal halblang. Aber Gott wirkte auch an den Herzen seines Volkes. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so lesen wir in Vers 7, sodass das Volk auszog wie ein Mann. Es ist interessant, dass Saul hier auch den Namen von Samuel nennt. Nicht auf diese Weise verleiht er natürlich seinem Aufruf Autorität. Die Menschen werden sagen, aha, Samuel steht auch dahinter. Nicht, das ist manchmal nötig. Saul, er musste seine Autorität noch festigen, noch stärken, aber Samuel, der war bekannt, der hatte bereits Gewicht beim Volk. Und was Samuel jahrzehntelang gesät hatte, das darf Saul nun ernten. Erinnern wir uns an das Wort von Jesus, der einmal sagte, dass der eine sät und der andere mäht, erntet. Nicht, das geschieht häufiger in der Kirchengeschichte. Der eine sät, der andere darf dann die Ernte einfahren. Normalerweise ist es ja so, naja, wenn man sät, dann will man selbst auch ernten. Zumindest wenn es gute Saat ist. Und da ist Demut erforderlich, sich auf das Säen zu beschränken. Weiterzumachen. Nicht müde zu werden. Nicht zu resignieren. Mitunter weinend weiterzugehen. Während dann später einmal jemand kommt, der die Freude hat, die Ernte einzufahren. Und offensichtlich ist Samuel nicht an solchen Ränkespielchen interessiert. Auch wenn er hier nach Saul als Zweiter genannt wird, hinter Saul und Samuel her, so heißt es Vers 7, ist Samuel doch viel zu froh, dass jetzt Erntezeit ist. Dass jetzt endlich Krieg geführt wird. Und da ist es ihm gleichgültig, wer es ist, der die Ernte schlussendlich einholt. Saul, er stellt ein bedeutendes Heer hier auf die Beine. 300.000 aus Israel, 30.000 von Juda. Und darauf stellt er dann den Bewohnern, den Menschen von Jabes Gilead in Aussicht, morgen wird euch Rettung zuteil. Und diese Botschaft bringen sie dann den Leuten, den Ammonitern, nachdem sie Jabes sie erfahren hat, rüber. Wartet bis morgen, dann werden wir uns übergeben, sagen sie. Natürlich meinen sie das nicht so. Und Saul erscheint übrigens nicht nur durch den Geist Gottes in Zorn geraten zu sein, sondern er zeigt sich uns hier auch als ein ausgezeichneter Stratege. Er geht mit Mut und Überlegung zu Werke. In einem Überraschungsangriff frühmorgens greift er das Heer der Ammoniter an und jagt es in die Flucht. Und die Niederlage der Ammoniter, sie ist vollständig. Es heißt in Vers 11, nicht zwei von seinen Männern blieben beieinander. Der Sieg, er ist vollständig über Nahas, die Schlange. Und darauf geschieht beim Volk Gottes etwas durch und durch Menschliches. Das Volk, das bis dahin schlaff war, das vor Ängstlichkeit, auch vor Schüchternheit besessen war, das wird nun nicht nur furchtlos, sondern es schlägt geradezu um, es wird übermütig. Nun will man diejenigen, die einst über Saul gemurrt haben, töten. Da gab es doch Leute, die gesagt haben, Saul soll nicht herrschen. Die müssen weg. Guck mal, was Saul für ein toller Mann ist. Natürlich steckt bei diesen Leuten auch eine gewisse Form von Selbstrechtfertigung drin, auch von Eigenruhm. Wir haben es ja gleich gesagt, wir gehörten nicht zu den anderen. Wenn diejenigen, so sagen sie, die es nicht so sahen, dass Saul König wird, sich durchgesetzt hätten, dann hätte Nahas nun triumphiert. Also weg mit den Nörklern. Und das Schöne ist, dass Saul diese Idee sofort abschneidet und die Ehre dem Herrn gibt. Hören wir nochmal Vers 13. Es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Erneut zeigt sich daran die Bescheidenheit von Saul. Er hatte seine Königsherrschaft nicht forciert. Er hielt es auch jetzt für möglich, dass jemand sich anfangs geirrt hatte, ihn falsch eingeschätzt hatte und nun doch für seine Königsherrschaft gewonnen wird, nachdem er sah, was der Herr mit und durch Saul getan hat. Und daran zeigt sich noch etwas. Saul, er erwartet sehr viel von der Erlösung, von der Errettung des Herrn, dieses Gesalbten. Denn Saul heißt, war ja gesalbt. Auch wir leben nur noch im Heute der Gnade. Auch wir können uns heute vielleicht noch irren in der Königsherrschaft unseres Gesalbten von Christus. Aber wenn wir dann sehen, dass der Herr Rettung wirkt, Erlösung schafft, dann haben wir uns zu korrigieren. Und dabei wollen wir nicht verschweigen, dass auch noch einmal ein Tag kommen wird, an dem die Geduld dieses Königs abgelaufen ist. Nicht denken wir an das Wort aus dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Dort sagt der Herr: Aber meine Feinde von mir, die nicht wollten, dass ich König über sie bin, bringt sie her und schlachtet sie vor meinen Augen. Zuweilen ist das Neue Testament strenger als das Alte Testament. Gottes Geduld hat einmal ein Ende. Das ist auch die Botschaft des Neuen Testamentes. Aber hier werden wir durch das Verhalten Sauls, des Gesalbten, typologisch auf das Heute der Gnade unseres Königs, unseres Gesalbten hingewiesen. Heute wird noch keiner umgebracht. Samuel unterstreicht das. Vers 14 und 15, er sagt zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal, und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer Israels freuten sich dort sehr. Samuel, er ist davon überzeugt, nun, da der Herr so deutlich gezeigt hat, dass er durch Saul die Sache seines Volkes vertreten wird, nun wird das ganze Volk Sauls Königsherrschaft mittragen. Und darin bekam er recht. Es wurde damals ein Fest in Gilgal. Der Ort Gilgal, er war bereits durch die Geschichte ein besonderer Ort. Zum ersten Mal lesen wir von diesem Ort unmittelbar, nachdem das Volk Gottes über den Jordan gegangen ist. Einst hatte Gott, der Herr, an diesem Ort in Gilgal die Schmach von Ägypten, von seinem Volk abgewendet. Josua Kapitel 5 lesen wir es. Und nun wird erneut in Gilgal gefeiert. Erneut geht es darum, dass Gott die Schmach von seinem Volk abgewendet hatte. Und zwar durch Saul, der sich hier für die Ehre Gottes einsetzte. Aber Saul hatte den Ort Gilgal vielleicht noch aus einem anderen Grund gewählt. Gilgal, ein nicht unwichtiger Ort für das Leben von Saul. An diesem Ort wird bald die Prüfung des Wartens von 7 Tagen auf Saul zukommen. Nicht, das hatte Samuel dem Saul ja einst gesagt, in 1. Samuel Kapitel 10, Vers 7 bis 8. Geh nach Gilgal und warte dort 7 Tage, bis ich komme. Das war gleichsam die Gehorsamsprüfung, die Saul, der Diener Gottes, noch einmal zu bestehen haben wird. Wir lesen dann darüber in Kapitel 13, Vers 8. Saul wartete 7 Tage, aber er wartete nicht, bis Samuel kam. Aber darüber später. Aber diese Gehorsamsprüfung, die stand über dem Leben Sauls. Und wenn Samuel jetzt das Volk nach Gilgal beauftragt, dann tut er das auch mit einem Blick zu Saul. Saul, vergiss nicht, da kommt noch etwas. Meine Brüder und meine Schwestern, dieses Kapitel aus der Geschichte Sauls, es ist das Schönste. Saul, der Gesalbte Gottes, der von Gott bestimmte König, hier in diesem Kapitel erscheint er wirklich als der Gesalbte, als ein Typus auf den Gesalbten, auf Christus, von dem geschrieben steht, dass er die Schmähungen derer, die dich schmähen, auf sich genommen hat. Sie sind auf mich gefallen. Die Schmach, die Nahas, die Schlange über das Volk Gottes bringen wollte, brachte diesen Gesalbten Gottes, diesen Saul, in Bewegung. Und damit ist er ein Vorbild auf den Gesalbten, der durch die Schmach, die wir bekommen haben, die wir verdient haben, einer ganz anderen Schlange, der die Brüder verklagt, wie es in Offenbarung 12, Vers 10 heißt, dass dieser andere Gesalbte für uns in Aktion getreten ist. Amen.